Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Du hast in deinem Video "Rette dein Vermögen aus den Bankbilanzen", da hast du über die Risiken und auf die Risiken, die in den Bankbilanzen lauern, hingewiesen. Kannst du uns den Zuschauern mal kurz und knackig erklären, welche deiner Meinung nach die Hauptrisiken sind und warum diese oft übersehen werden? Wir haben ja schon einige angesprochen jetzt, aber haben einfach nochmal einen kleinen Roundhouse-Kick auf die wesentlichen Risiken, die jeder Sparer, jeder Einleger im Auge haben sollte. Ja?
Also das größte Problem ist, dass wir ja seit 2022 bis hin zu 2023 und 2024 eine der massivsten und schnellsten Zinsanstiege seit Aufzeichnung der Wirtschaftsdaten gesehen haben. Also nicht in der absoluten Höhe, ja, also wir hatten auch schon Zinsen von 7% und 10%, aber die Intensität, so schnell wurden Zinsen noch nie angehoben seit Aufzeichnung aller Daten. Und was also die wenigsten wissen, ist, dass also Banken ja Geld einlegen oder Geldeinlagen bekommen. Ja, also wenn du heute dein Geld auf die Sparkasse bringst zum Sparbuch, dann ist es eine Einlage. Und das ist normal, dass daraus die Banken versuchen, Geld zu verdienen. Sie dürfen aber das nicht jetzt einfach wie du oder ich, Dominik, hingehen und was weiß ich, Aktien kaufen, Immobilien kaufen, Gold kaufen, Silber kaufen, sondern die sind da sehr stark reglementiert. Im Wesentlichen dürfen die eigentlich nur Anleihen kaufen, weil die eigentlich als sicher klassifiziert werden, obwohl sie das überhaupt nicht sind. Aber das ist ein anderes Thema, das sind die Vorgaben. Völlige Banane, aber egal. Und immer dann, wenn Zinsen sehr stark steigen, das ist wirklich genau umgekehrt, fallen die Werte der Anleihen und die sind einfach dramatisch gefallen, um teilweise 50, 60 bis hin zu 70%. Und jetzt kommt aber das große Problem, eine Bilanz einer Bank ist aufgrund des Geschäftsmodells mit sehr wenig Eigenkapital ausgestattet. Das ist normal, das ist erstmal nichts Unnormales. Ja, also jedes Handelsunternehmen, jeder Hersteller hat mehr Eigenkapital als eine Bank im Verhältnis. Aber wenn du eben Verluste machst durch Anleihen, muss es durch Eigenkapital gedeckt werden. Jetzt ist es aber so, dass nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und sogar weltweit die Verluste aus Anleihen so hoch waren, dass wieder in so einer Nacht- und Nebelaktion Brot und Spiele gesagt wurde, ja, also diese Verluste von Anleihen, die müssen jetzt halt nicht sofort in die Bilanzen eingetragen werden, sondern man kann sie eben halten bis zur Endfälligkeit. Und das, wenn sie dieses Gesetz nicht erlassen hätten, Dominik, wären Banken, also dann hätten wir hier das Armageddon gehabt ohne Ende. Das war also wirklich kurz davor und es war wahrscheinlich so die Zeit, wo Scholz auf die große Bühne gerufen wurde, da wurde das erlassen, so. Ja, also der Normale hat es ja wahrscheinlich erstens nicht mitbekommen und zweitens versteht es womöglich gar nicht, was das genau bedeutet. Aber wenn das nicht gewesen wäre, und das Problem ist, seither hat sich nichts verändert, sondern im Gegenteil, die Zinsen zumindest in den USA sind nochmal einen Ticken höher gegangen und sind jetzt seit langer Zeit auf so einem Plateau. Also es gibt jetzt keine weiteren Zinserhöhungen mehr. Aber das tut den Banken weh und zwar auf einer täglichen Basis. Und die eine oder andere Bank hat sich da womöglich auch abgesichert, Hedging nennt man das, aber nicht jede Bank hat das gemacht und die Folgen siehst du, also auch in China übrigens, das ist kein, oder Japan, Dominik, wir haben japanische Banken, die sind 40-50% eingeklappt und die haben ja mit dem US-Gewerbeimmobilienmarkt nichts zu tun und wenn heute noch jemand sagt, Dominik, meine Bank, meine VR-Bank um die Ecke, da kenne ich den Vorstand, mit dem gehe ich seit 30 Jahren Tennis spielen, die ist sicher, der hat das System nicht verstanden. Ja, ich sage ja nicht, dass die riskante Sachen tun, aber die legen an in dem Rahmen, was sie dürfen und es sind halt mal Anleihen, insbesondere Staatsanleihen und die können sich von einem Zinsniveau, davon sind sie halt abhängig und deswegen, das wird einfach vergessen.
Ja, nee, sehr gut, finde ich super wichtig, genau das ist auch das, was die Zuschauer doch möchten und auch lass uns mal kurz nochmal auf die Mindestreserve setzen und die Einlagensicherung kommen, du hast das vorhin so am Rande erwähnt, wir haben in den USA 0, in Europa 1%, in China sind es immerhin über 8% Mindestreserve, trotzdem verschwinden 40 Banken, ja, also das heißt, man muss sich ja die Frage stellen, wenn man bei 8 oder über 8% Mindestreserve 40 Banken in den Niedergang erlässt, innerhalb von einer Woche, wohlgemerkt, was passiert denn eigentlich bei uns? Und die Einlagen und gerade die Einlagensicherung Fonds sollen ja suggerieren, dass das Geld der Sparer maßgeblich jetzt über den 100.000 Euro sozusagen dann nicht mehr abgesichert ist. Das heißt, wir haben einen Schutz über 100.000 Euro pro Bank, pro Person, pro Bankkonto. Ich kann das jetzt nicht auf 10 Bankkonten auf einer Bank aufteilen, sondern ich müsste schon zu mehreren Banken gehen. Und wir alle haben gesehen, wie schnell es Gesetzesänderungen gibt, dass man aus diesen 100.000 Euro vielleicht allgemein 100.000 Euro macht. Das lasse ich jetzt mal offen. Doch lassen wir mal die aktuelle Gesetzeslage im Raum. Wir sagen also, okay, wir haben, jemand hat 200.000 Euro. 100.000 Euro wären gedeckt durch die Einlagensicherung. Aber spannend dabei ist, dass die Prozente der Einlagensicherungsfonds, die wirklich auf das Gesamtvolumen der Einlagen also sozusagen betrachtet, nur eine Wirkung ungefähr von unter 1% hätten. Das heißt, man kann dieses Vermögen oder diese Einlagen bei einem Bankenzusammenbruch gar nicht in voller Dimension absichern. Und auch das ist was, was den Sparern, glaube ich, nicht klar ist. Genauso wie der Gedanke, dass wenn du dein Geld zur Bank bringst und es dort auf ein Bankkonto gibst, das ist ja nicht mal dein Konto, sondern das wird nur deinem Namen gut geschrieben. Dann ist dieses Geld ja gar nicht mehr dein, sondern die Bank kann durch die Kreditvergaben eben dieses Geld hebeln und daraus das X-fache, das 8- oder das 10-fache machen. Das heißt, die Bank muss dann aber darauf hoffen, dass dieses Geld wieder zurückkommt. Und wenn dieses Geld, diesen Kredit, den er vergibt, nicht mehr zurückkommt, wird es womöglich auch schwierig, dir das Geld dann später wieder voll auszuzahlen. Und genau da ist der Casus Knactus, was man eben so in den Schulen und an den klassischen Stammtischen, würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland so nicht lernt. Und diese Gefahr, dass es eben dazu kommt, dass diese Kredite ausfallen, dass zeitgleich die Anleihenblase platzt. Wir haben sie ja teilweise auch schon platzen sehen. Und dass in den Bankbilanzen noch viel mehr Probleme, wie beispielsweise auch die große Derivateblase, die in Billionenhöhe sich aufgeblasen hat, zu einem entscheidenden Punkt werden, ohne dass hinten dran noch ein Ausfallsicherungssystem ist, das dann greifen kann, ist für mich viel größer, als dass ich das Geld nicht in andere alternative Reservewährungen parke, ich spreche es mal so aus, um dort dann in Sicherheit zu sein. Du hast jetzt speziell die Expertise im Bereich der Aktien, aber du hast auch viel Erfahrung im Bereich Edelmetalle und anderen Bereichen. Wie siehst du denn die Entwicklung, dass der Bankensektor, wie wir ihn heute sehen, oder anders gefragt, wo würdest du den Bankensektor denn in 5 Jahren sehen? Also wie sieht für dich die Bankenwelt in 5 Jahren aus? Ich weiß, das ist ein weiter Zeitraum in dieser turbulenten Welt, aber was stellst du dir in 5 Jahren vor vom heutigen Standpunkt aus?
Also ich gehe jetzt mal vom deutschen Markt rüber zu den amerikanischen, wobei ich glaube, dass sich da das kaum anders verhalten wird. Denn man muss wissen, die Volks- und Raiffeisenbanken und die Sparkassen bedienen eigentlich einen sehr großen Anteil unserer deutschen Gelder oder Bankgeschäfte. Die haben allerdings Spitzensysteme oder Spitzenbanken, so nennt man die. Das ist also für die Raiffeisenbanken ist es die sogenannte DZ-Bank. Und bei den Sparkassen sind es die Landesbanken, Bayerische Landesbank, Hessische Landesbank und so weiter. Die haben auch alle große Hochhaustürme in Frankfurt stehen. Und ich gehe davon aus, dass, wenn wir jetzt mal auf 5 Jahre schauen, wir ein großes Bankensterben in Deutschland sehen. Ob es jetzt halt eben deswegen ist, weil man sagt, naja, die Bankfiliale ist unlukrativ und ich tue die jetzt halt in Hintertupfingen, die mache ich zu. Oder ist es deswegen, weil wirklich falsch gewirtschaftet wurde? Das wird sich so, ja, das kann man heute noch nicht genau sagen, was da genau passiert. Aber es wird sich immer mehr auf diese zentralen Stellen konzentrieren. Und was also dann nach diesen Spitzeninstituten kommen, ist eigentlich dann schon die Bundesbank, die ja dann eigentlich an diese großen Spitzenstellen verteilt, die Gelder. Und weil du jetzt sagst, 5 Jahre, ich glaube also nicht, dass wir in 5 Jahren schon bei der Bundesbank sind oder bei der Europäischen Zentralbank, sondern dass wir erst nochmal den Weg über die Landesbanken gehen oder über diese Spitzenbanken und dann in einem weiteren Move einem weiteren Bankenversagen, muss man ja nochmal sagen, erst dann der Weg hin zur zentralen Stelle ist. Und ich glaube, dass, also auch das ist vielen nicht bekannt, jetzt gerade die Weichen dafür gestellt werden, weil Frankfurt prosperiert ja ohne Ende und zwar deswegen, weil ja viele Banken dort sind. Und die Banken spielen aber dort in Zukunft weniger eine Rolle, weil dort ja auch die EZB sitzt. Und was jetzt aber die EZB gemacht hat oder vielmehr die Europäische Kommission, sie haben dort eine super Bankenpolizei aufgesetzt. Die hat den Hintergrund der, also die von Terrorfinanzierung sollen sie verhindern. Und du hast doch den besseren Titel, also Terrorfinanzierung und was sollen sie noch machen, Dominik?
Terrorfinanzierung, Geldwäsche und die Kontrolle der Zahlungsströme. Am Ende geht es bei der AMLA, eine Anti-Geldwäschebehörde, ja. Also ja. Anti-Money Laundering Association nennt sich dieses Superfinanzamt, diese Superbehörde, ja. Wahnsinn eigentlich, ne?
Und die wird, also die geht auf den am Start, ich glaube jetzt oder ist schon, mit erstmal 400 Leuten. So, und ich sag dir, die wird in Zukunft eine riesengroße Rolle spielen. Wer vielleicht auch schon mit größeren Vermögen und da Transfers zu tun gehabt hat, der wird in Zukunft sich viel mehr outen müssen und seine bis zur Unterhose ausziehen müssen und sagen, wo kommt denn eigentlich das Geld her? Also das ist für jedem schon mal passiert, der größere Gelder transferiert hat, ob jetzt wegen Kauf oder Verkauf, also das ist völlig egal. Du wirst in Zukunft dich als Bürger bis ins letzte Detail erklären müssen und das wird Amla sein und deswegen, wir gehen von den kleinen Instituten hin zu den Spitzeninstituten, hin zu Amla. Und dann in einen weiteren Move, ich sehe es nicht in 5 Jahren, ich sehe es noch ein bisschen später, hin zu den ganz, ganz großen Organisationen, was halt dann die Zentralbank ist und dann CDBCs, wie auch immer. Und ähnlich wird es in den USA sein, wobei ich glaube, dass es da schneller und radikaler sein wird.
Ja, das Währungswettrennen, das natürlich dann daraus entsteht, also sprich, wer ist der First Mover, könnte natürlich die Geschwindigkeit nochmal massiv beschleunigen. Und China hat jetzt seine Testphase beendet, was de facto bedeutet, dass man in die Live-Phase übergeht, zumindest laut dem Zeitstrahl, den die Chinesen gegeben haben. Und bei der EZB haben wir ein Paper gefunden, und zwar steht dort drin, ab 2025 November beginnt der Rollout des digitalen Euro. Also das heißt, wir sind dann auch aus der Testpilotphase raus und gehen in den Rollout, ja. Wie auch immer der aussehen mag, aber ich sage jetzt mal, wenn es zum großen Knall kommen könnte im Finanzsystem, müssen diese Lösungen auch jetzt schon in den Schubladen parat liegen, damit man schnellstmöglich raus kann aus diesem ja in sich zusammen kollabierenden Kartenhaus, unserem Geldsystem, wie es halt heute besteht. Und ich glaube, auch dann werden viele nicht verstehen, dass das, was 1971 passiert ist, nämlich dass der Dollar, den es damals gab, und den danach, weil er vorher mit Gold gedeckt war und danach nicht mehr, eigentlich gar nicht mehr derselbe Dollar ist. Man hat ihm einfach nur den weiteren gleichen Namen gegeben und dass dasselbe wieder passieren wird. Es wird zwar den Euro geben und den E-Euro, aber die Menschen werden in großem Umfang nicht verstehen, dass hier zwischen ein Währungsschnitt ist, also eine Währungsreform. Und in diesen Währungsreformen, da müssen wir uns ja nur an die D-Mark und den Euro zurückerinnern, wurde immer viel, viel Geld der Sparer sozusagen in die staatlichen Fänge gezogen durch Inflation. Und da sind wir bei einem ganz großen Stichwort, auch die Inflation sorgt natürlich dafür, dass viele Unternehmen kämpfen und dass große Pleitewellen kursieren, nicht nur in den USA oder auch in Europa, sondern speziell in Deutschland. Ich meine, wir müssen uns nur die Namen anschauen. Ich war am Wochenende mit meiner Frau in Stuttgart im Bräuninger, ja, und da gibt's die Lieblingsmarke von meiner Frau und dann sagen die, ja, ist der letzte Tag, die Marke hat Insolvenz angemeldet, ja. Früher warst du bei Pick und Kloppenburg, Insolvenz. Dann geht, also man kann die Liste ja mal durchspinnen, da hast du hunderte große Namen, wo du sagst, das sind Brands, das sind Einzelhändler, das sind große Marken, mit denen du im Alltag zu tun hast, die fallen jetzt nach und nach weg. Auch das reißt Löcher in die Banken und auch das ist natürlich eine Gefahr für die Banken, wenn hier 30-40%, in China spricht man von 40% der Zombie-Unternehmen, die sozusagen in den Bankbilanzen schlummern, wenn diese Zombies, von denen ja Dr. Markus Krall auch immer ausführlich spricht, wenn diese beginnen wirklich zu sterben.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.